We are back. It was long overdue. Second wind, second season.
Yeah. Let's go.
Eine neue Staffel, eine neue Woche, eine neue Folge des Zweite Luft Podcast. Herzlich willkommen, es geht endlich wieder los. Wir starten jetzt so richtig durch mit 2026 hier im Zweite Luft Podcast. Mein Gast in dieser allerersten Folge des Jahres, dieser neuen Staffel, ist eine Marke, die viele nicht einfach nur fahren, sondern tatsächlich lieben. Eine echte Love Brand. Ja, das Wort ist etwas abgedroschen, aber bei Standard Bikes aus Berlin, da lohnt es sich doch nochmal, dieses angestaubte Wort auszupacken und tatsächlich von einer Love Brand zu sprechen. Das Beste, ich habe heute gleich zwei Köpfe hinter der Marke am Mikro sitzen. Einmal den Gründer Max von Senger und dann ist Max, genannt Maxe Faschina, auch mit dabei, der Head of Product und gleichzeitig auch sehr tief drin im Standard Racing Team. Wir sprechen darüber, wie aus einem doch eher simplen Fixed-Gear-Rahmen 2012 eine der prägendsten Bike-Marken Deutschlands werden konnte, warum Reduktion vielleicht auch kein Verzicht, sondern eine klare Haltung sein kann, warum Design kein Kompromiss zur Performance sein muss und weshalb am Ende dann doch nur eine Sache zählt: Du setzt dich aufs Rad und hast ein Lächeln im Gesicht. Die wichtigste Erkenntnis vielleicht dieser Folge ist dann doch aber: Ästhetik ist kein Add-on, sie kann echte Performance sein. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge des Zweite Luft Podcast und Standard Bikes aus Berlin. Eine neue Woche, eine neue Folge, das Zweite Luft Podcast. Und dieser Woche, kurz vorm Jahresendspurt, habe ich nochmal die Gelegenheit mit einer absoluten, ich glaube, man sagt nicht zu viel, aber sie wird an vielen Stellen als Love Brand bezeichnet, Standard Bikes aus Berlin, ist heute mein Gast und nicht nur alleine oder nicht nur einer, sondern gleich zwei sind dabei. Einmal ist auf der einen Seite begrüße ich Max von Senger, den Gründer von Standard Bikes, und Maxe Faschina, der Head of Product und bist auch, glaube ich, im Racing Team Management zu Hause. Erstmal hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch heute mal die Zeit für mich nehmt.
Ja, hi, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Um euch mal so ein bisschen am Anfang kennenzulernen, ich glaube, korrigiert mich da gerne, euch gibt es seit 2014 als Standard Bikes.
Tatsächlich gibt es in dem Sinne Standard Bikes schon seit 2012. Da haben wir den ersten Laden eröffnet im Sommer 2012. Das war das Standard Bicycle Café, in dem wir auch von Anfang an schon die ersten Rahmen mit dem Standard-Label hatten. Aber ich sag mal, die sozusagen Standard als Fahrradmarke in dem Sinne, könnte man wahrscheinlich so in 2014 ungefähr verorten, ja. Ich unterscheide da selber so ein bisschen in so die Anfänge, die die einfach eher auf den Shop ausgerichtet waren, eher darauf, ein Fahrradladen zu sein als eine Fahrradmarke. Aber es gab dann so einen Shift irgendwie mit der Zeit, auch in unserer eigenen, wie wir darüber denken sozusagen, was das ist, ja.
Aber was hat euch denn ursprünglich angetrieben, überhaupt Fahrräder zu bauen?
Nee, genau. Das erste Standardbike war geboren aus einer ganz privaten von mir Passion sozusagen oder Idee, mich auszuprobieren. Ich habe zu der Zeit Produktdesign studiert in Berlin an der UdK. Und da macht man sich dann so seine Gedanken, was sind denn so die Produkte, die einen interessieren, an denen man sich als Designer versuchen möchte, Stühle, Tische, Kühlschränke oder eben in meinem Fall dann Fahrräder. Und ich habe dann so ein bisschen nebenher damals, auch nicht gar nicht lange, aber als Kurier gearbeitet, um mir ein bisschen Geld zu verdienen und fand die ganze Ästhetik spannend von den so ganz simplifizierten Fixed-Gear-Kurierrädern, deren Ursprung ja so ein bisschen darin liegt, dass die maximale Reduktion von dem Fahrrad eben auch eine günstige Wartung ermöglicht. Und ja, dann gibt es natürlich kulturelle, subkulturelle Komponenten dabei, aber Also einfach nur zwei Räder, ein Rahmen, Kette, Kurbel, Lenker, Sattel, das war's, mehr braucht man nicht. Ne? Das war irgendwie, fand ich natürlich total cool. Ja, und dachte dann so, hey, eigentlich würde ich gerne als Designer mich auf jeden Fall irgendwie in meinem Leben mit diesem Produkt, was mich persönlich total begeistert, beschäftigen, Produkt Fahrrad, und das war so ein bisschen der Startschuss. Dann habe ich die, damals war das so ein bisschen üblich auch, dass es gab ganz viele Läden, Fahrradläden, die so ein bisschen so eine Hausmarke irgendwie hatten. Also eben dadurch, dass auch diese absolute Reduktion von diesen Rädern damals auch die Herstellung eigentlich sehr simpel gemacht hat. Man musste sich eigentlich relativ wenig Gedanken machen über technische Features von dem Rahmen auch an sich überhaupt. Ich glaube, die Einstiegshürde war da ziemlich niedrig für viele so Leute, die halt, keine Ahnung, es gab in London auch zum Beispiel, habe ich gestern gerade mit jemand drüber gesprochen, Tokyo Fixed. Genau, die hatten auch ihr eigenes Label dann, ne? Auch total simple Stahlrahmen und so weiter. Also das war jetzt nicht unbedingt total unique dann für uns. Und das war eben auch von mir nicht so gedacht, so, hey, das ist jetzt der erste Rahmen auf dem Weg zu einer vollständigen Palette von allen möglichen Kategorien und so weiter, sondern das war so daher auch ein bisschen der Name, das war so, okay, das ist so das eine Ding, was wir jetzt machen und mehr braucht man ja auch nicht, deswegen ist das ist so der Standard.
Was ist denn so das Typische, also woran erkennt man ein Standardbike so auf den ersten Blick und vielleicht dann auch, wenn man drauf sitzt, so auf den ersten Metern, was ist da so der Unterschied, der bei euch so besonders prägnant ist an der Stelle bei euren Bikes?
Genau, also ich denke, die Designsprache ist wahrscheinlich, hat einen Wiedererkennungswert zum einen übers Material auch, also die Ästhetik, der Rahmen ist natürlich durch die Materialität, wir machen ja nur Metall, schon mal abgesteckt. Und dann ist es im Endeffekt eben so, ja, dass alle Standardräder, die jemals das Licht der Welt erblickt haben, von mir gestaltet sind. Und dann ist irgendwie wahrscheinlich, ja, gibt es da natürlich eine Handschrift sozusagen, ohne dass ich da jetzt selber so genau den Finger drauflegen könnte. Was ist es denn jetzt?
Zum Gefühl würde ich sagen, dass man schon durch die Reduziertheit im Design auf jeden Fall das Rad eher als Einheit begreift, erstmal. Im Gegensatz zu anderen, wo man doch oft so denkt, es ist irgendwie ein Rahmen und Komponenten dran, weil wir achten ja schon auch darauf, dass die Räder gut ausgestattet sind. Wir haben relativ feste Partner, wenn es um die Wahl der Komponenten geht, die uns schon seit Jahren begleiten. Also es ist durchaus ein kuratiertes Produkt am Ende. Und dann war der Grundanstoß damals auch Räder zu bauen, die wir selber fahren wollen. Und weil wir schon auf der sportlichen Seite unterwegs waren, waren die Räder dann auch eher sehr sportlich gehalten. Wir mussten uns an keine Regeln halten, sage ich mal so, in dem Sinne, dass wir den Massengeschmack jetzt nicht abbilden mussten. Und somit konnten wir ein bisschen interessantere Geometrien machen, die sich dann auch aufs Fahrgefühl auswirken. Mittlerweile haben wir da viel dazugelernt, ne, und haben natürlich auch verschiedene Modelle. Und nicht alle sind im Race-Bereich anzusiedeln. Aber unser Hero-Product, da wird man auf jeden Fall schon merken, dass das mit einer bestimmten Intention gestaltet worden ist. Die Kreissäge RS ist unser Hero-Product. Also die Rennsport-Variante der Kreissäge.
Bei der Optik habe ich ja heute Morgen, da muss ich kurz einschieben, noch gelernt, dass tatsächlich eine Hip-Hop-Legende euer Logo mit entworfen hat.
Ja, ja, absolut. Ja, folgt auf meinen Schuh. War das rot? Ja, der, genau. Dessen Handschrift ist natürlich auf jeden Fall auch in den Designs von Standard vertreten. Der hat über die ganzen Jahre haben wir immer wieder kollaboriert auf Projekten. Und tatsächlich ist er jetzt seit einem guten halben Jahr auch fest bei uns als Designer.
Vielleicht mal die Frage, die ihr beide wunderbar beantworten könnt. Woher kommt denn eigentlich so dieser Mythos, dass Design von einem Bike immer auch irgendwie ein Kompromiss zur Leistung sein muss?
Also ich meine, es ist ja immer im Design die Frage, ob Form Function followed. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen auch Entscheidungen getroffen haben, die nicht unbedingt von dieser, dass die Form der Funktion folgen muss, Doktrin bestimmt waren. Also beispielsweise hat die ganze Industrie irgendwann entschieden, dass die Kettenstreben runterwandern hinten, weil das aerodynamischer ist. Das war zum Beispiel so eine Sache, wo wir ganz bewusst gesagt haben, nee, das machen wir nicht, sonst egal, das ist sowieso aerodynamisch, sowieso nicht unser erstes Steckenpferd mit Metall und sieht einfach besser aus, wenn die oben sitzen. Also lassen wir sie oben. Kommt auch darauf an, wofür das Rad ist. Also wenn man jetzt ein Rad designt, was das schnellste Rad im Peloton sein soll, dann hat man einen sehr viel größeren Anspruch an die Performance und würde Designentscheidungen auch unter die Performance vielleicht stellen. Wenn es jetzt aber ein Rad ist wie, weiß ich nicht, das Kieswerk zum Beispiel, was eigentlich einfach dafür da ist, damit Spaß zu haben und nicht auf Sekundenjagd zu gehen, dann kann man da vielleicht den Designprimat eher gelten lassen.
Genau, das wäre auch mein Punkt gewesen, dass man sich natürlich an dem Modell dann orientieren muss und ausloten muss, ne, ob Design oder die Funktionalität jetzt im Vordergrund stehen sollte. Aber an sich ist das jetzt kein Mythos, sondern einfach auch die Realität. Ich meine, wir arbeiten immer in Kompromissen, wenn es um das Produktdesign geht. Die Kunst ist es, dann am Ende die Kompromisse so aussehen zu lassen, als dass sie gewollt wären. Ne? Also der Designer dann im Prinzip am Ende damit arbeitet und wir ein Produkt haben, das wirklich einen schönen Standard ansetzt in dem Sinne.
Also ist die Frage, schön oder schnell, ist eine falsche Frage wahrscheinlich am Ende, oder? Also bei einem Bike.
Zu einem gewissen Grad. Ich meine, wir können ja auch sagen, dass bestimmte funktionelle Aspekte mittlerweile ja auch akzeptiert werden als Design-Element. Wenn wir uns die neuesten Top-Räder angucken, der großen Hersteller, ich meine, da rümpfen wir uns alle die Nase, wenn wir das erste Mal sehen. Und nach einem halben Jahr sind es etablierte Designs, ne, die einfach auch akzeptabel sind. Für uns auch als Betrachter, sage ich mal so, selbst als designaffine Menschen. Und die werden ja dann auch weitergetragen und gespiegelt und reflektiert und zitiert und so weiter. Ne? Es gibt natürlich immer Ausreißer, die das ins Extrem treiben. Aber am Ende findet man immer so einen Mittelweg, wo man dann auch wieder zurückkommt zu bestimmten Design. Ne? Zum Beispiel für uns, glaube ich, mit der RS, so wie sie jetzt da steht, mit dem Sloping, das hätten wir wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht so gemacht. Und mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass Räder wie das Giant TCR einfach so ikonisch sind, dass man da durchaus zitieren kann. Und das auch jetzt ein gewisses klassisches Element ist mittlerweile schon.
Gibt es denn bei euch so in der Entstehung von einem Bike auch mal Situationen, wo Design sagt, mega gut, aber ihr vom Product sagt irgendwie, geh weg, so, das muss nochmal anders gemacht werden oder so, das funktioniert vielleicht am Ende gar nicht?
Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt in einer Phase, wo zum Beispiel der genannte Fu Manchu, also Johannes, bei uns jetzt wirklich fest dabei ist und er im Bereich Fahrrad immer eher so der Beistehende war, ne, und sich um Logos gekümmert hat und so weiter und jetzt wirklich in das Fahrraddesign einsteigt. Und es sind immer schöne Sessions, wenn er bei unserem Ingenieur sitzt und ein paar Ideen anmerkt und wir dann natürlich auch sagen müssen, dass das so nicht möglich ist, beziehungsweise dass mittlerweile 10 Jahre das durchexerziert wurde und entwickelt wurde und man da nicht wieder zurück kann. Aber es sind natürlich dann immer wieder, also allein so eine naiven Fragen sind dann natürlich immer toll, ne? Die Frage, warum nicht, ist eigentlich eine total geile Frage, weil die sollte man sich immer wieder beantworten.
Aber was muss dann passieren, dass ihr sagt oder dass ihr intern sagen könnt, jetzt fährt es so, wie es aussieht? Also jetzt sieht es gut aus und jetzt fährt es auch gut. Was muss da passieren?
Da muss ich drauf sitzen und sagen, das ist geil. Das ist ziemlich einfach. Also wir sind alle, ich glaube, das ist auch eins unserer Erfolgsrezepte, dass wir selber auch viel Fahrrad fahren. Wir nutzen die Dinger. Die Commuter nutzen wir täglich. Jeder hier in der Firma ist eigentlich mit dem Rad unterwegs aus ganz Berlin. Berlin ist eine große Stadt. Wir reisen viele Kilometer runter. Die Leute treffen sich hier jede Woche an bestimmten Terminen zum Radfahren. Einige von uns fahren sogar wettkampforientiert. Also da hat man sofort das Feedback. Also wir müssen im Prinzip auf dem Ding sitzen und ein Lachen im Gesicht haben und dann läuft das.
Ist es nicht sogar so, dass wenn man bei euch neu anfängt, dass man einen Commuter gestellt bekommt? Also das hatte ich, glaube ich, mal zufällig irgendwo gelesen.
Ja, genau. Dienstrad quasi, ne?
Lass uns mal über Fahrgefühl sprechen. Wie, Max, du hast ja gerade definiert, so, also wenn das Ding gut aussieht und du dich dann draufsetzt und ein Lächeln irgendwie im Gesicht hast oder das Team, aber was ist so, was macht dieses Lächeln vielleicht aus? Was bringt dich denn zum Lächeln an einem neuen Bike?
Ja, für mich sind es auf jeden Fall die Winkel, ne? Ich möchte gerne für mich ein sportliches Rad haben, was rund ist, also was nicht zu nervös reagiert, wo ich mich drauf verlassen kann und in jeder Situation mir eine Sicherheit, aber auch Spaß vermittelt. Ne? Wie gesagt, wir müssen nicht so super safe sein, was bestimmte Empfehlungen angeht, sage ich mal, aus der Industrie, wenn es um Toe-Overlap geht und so eine Sachen, so ich meine, so haben wir viele Räder gebaut, die eher so an klassische Geometrien erinnern. Ne? Wir haben schon versucht, die Räder so umzusetzen, dass wir sie auch sofort gebrauchen können. Bei uns hier in der Gegend, wir sind flach, wir fahren wenig Berge. Hier gibt's wenn es um Radrennen geht, viele Rundkurse, ne? So wurden die Rennräder schon relativ oder in Relation zu diesem Punkt entwickelt. Und das macht mir einfach Spaß. Ne? Auf der anderen Seite brauche ich dann zum Beispiel, wenn ich in Richtung Gravel gehe, brauche ich dann ganz andere Voraussetzungen. Ne? Also du brauchst immer das richtige Rad für die richtige Anwendung. Wenn wir uns erinnern, vor war das 6 Jahren, so rum 7 Jahren, da fing es an mit diesen Allroad-Bikes. Ne? Da hatten wir diese 1-2 Jahre, wo du dieses eine Rad to rule them all hattest. Und das hat am Ende ja nicht wirklich funktioniert, wenn wir ehrlich sind. Ne? Du wolltest dann natürlich dieses eine Rad, um da teilzunehmen an diesem Konzept. Aber nach einer Saison hast du auch gesagt, oh nee, ich will doch lieber noch mein Straßenrad und ich will lieber noch mein Gravelrad und so weiter und so fort. Und die Kunst ist es wirklich, die Gegebenheiten zu nehmen und das Rad darauf anzupassen. Ne? Und da gibt es keine universalen, Maße, die du da einhalten musst, weil zum Beispiel bei Gravel sieht man das ganz stark. Gravel in USA ist was komplett anderes als Gravel bei uns. Bei dem einen geht es darum, wirklich möglichst viel Reifenfreiheit zu haben, ein ruhiges Fahrgefühl, weil es einfach geradeaus geht auf Supply Roads, wo es hoch und runter geht, vielleicht auch höhere Geschwindigkeiten bei den Abfahrten, weil die einfach gerade in die Prärie gezimmert wurden. Bei uns ist macht ein Gravelrad mehr Spaß, dass sich eher an einer Crossfit-Geometrie orientiert zum Beispiel. Ne? Und da den Sweet Spot zu finden, ist herausfordernd und manchmal muss man dann auch einfach sagen, ey, wir sind eine kleine Marke und wir sind aus Berlin und die Realität hier in Deutschland, was das Segment angeht, die sieht einfach anders aus als international etabliert. Da kann man natürlich drauf reagieren.
Halt, stopp. Es folgt eine kurze Durchsage, so Halbwerbung, mehr eine Partnerschaft, von der ich dir kurz erzählen möchte. Die Hamburger Sparkasse ist endlich wieder zurück und gemeinsam mit der Haspa machen wir in Hamburg wieder zweimal live die zweite Luft vor Ort. Wir haben 2 Live-Podcast-Abende terminiert, geplant, haben wunderbare Gäste eingeladen und du kannst auch in diesem Jahr dort mit dabei sein. Der erste Podcast-Abend, der findet tatsächlich schon ziemlich bald statt. Am 24. Februar freue ich mich in der Haspa-Filiale in Hamburg, direkt im Zentrum am Gänsemarkt, über Handball-Ikone Yogi Bitter. Das wird ein Spitzenabend. Der zweite Abend, der steht auch schon fest. Da wird nämlich Frank Thaleiser, Geschäftsführer des Haspa Hamburg Marathons, mein Gast sein und mal wirklich mit mir tief in den Hamburg Marathon eintauchen. Freut euch auf 2 wunderbare Abende. Ihr könnt euch direkt bei der Haspa für das Event anmelden oder ihr schreibt mir eine kurze DM per Instagram oder per Mail an post@zweiteluft.com und ich packe euch auf die Gästeliste. Dann seid ihr auf jeden Fall vor Ort mit dabei. Wir finden einen Weg. Das Ganze kostet natürlich keinen Eintritt und vielen Dank an unsere Freunde und Partner von der Haspa für diese wunderbare Unterstützung.
Wahre Worte. Vielleicht dann aber auch auf der anderen Seite mal auf eure, ja, auf eure visuelle Sprache nochmal geguckt. Also ich finde, Farbe, Linie, Oberflächen sind bei euch immer sehr, sehr klar, finde ich, also sind total prägnant und stehen total für eure Marke. Wie bewusst ist das denn eigentlich gesteuert? Ist das viel Bauchgefühl oder gibt es da irgendwie so die 87-seitige Checkliste, die irgendwie dann so ein neues Bike von der Optik her erfüllen muss?
Nee, das ist entstanden total über Bauchgefühl. Inzwischen hat man natürlich sozusagen einen Kanon, an dem man sich orientiert. Aber wie ich vorhin schon meinte, es ist ja auch immer noch wirklich alles aus einer Hand. Deswegen fehlt da vielleicht auch ein bisschen was für eine Zukunftsfestigkeit. Also sagen wir mal, müsste eigentlich mal passieren, dass man mal versucht, das auf Papier zu bringen, was denn die Guidelines so eigentlich sind in Sachen Design. Und auch jetzt dabei, erstmal für Grafik und so hauptsächlich, aber im nächsten Schritt dann müsste das eigentlich auch für die Fahrräder mal gemacht werden, denn man muss ja im Prinzip dafür sorgen, dass es nicht alles nur von einer Person abhängt. Aber genau, das ist schon ja totaler persönlicher Ausdruck von meinem Geschmack. Also die Farben zum Beispiel, da sitze ich einfach und habe irgendeine Inspiration gehabt oder denke drüber nach, welche Farben sollen die neuen Räder haben, so ungefähr.
Spielt denn so eine Art Storytelling, also wenn du jetzt noch das beim Design noch das Marketing dazu ziehst, spielt denn da irgendwie so eine Art Storytelling auch eine Rolle? Oder ja, entsteht so eine Geschichte tatsächlich auch erst, wenn das Ding dann, also das fertige Fahrrad so vor euch steht?
Doch, Storytelling spielt schon eine Rolle irgendwie über die, ja, ich weiß nicht, also zum Beispiel die Namen sind ja auch, versuchen ja sozusagen schon eine kleine Geschichte zu erzählen, die, was Max ja gerade meinte, das Einsatzgebiet des Fahrrades ist ja teilweise über den Namen, zum Beispiel mit der Kreissäge, der Name kommt ja daher, dass das Rad ursprünglich von uns dafür gemacht war, damit Kriterien so im Kreis zu sägen. So geht das weiter auch zum Beispiel, wenn man an die Farben dann denkt. Die Farbennamen versuchen auch eigentlich immer eine kleine Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel hatten wir mal eine Edition von der Kreissäge, die aber das waren so drei, ein rosanes, ein blaues, ein gelbes. Und haben wir dann genannt Lead Out Lemon, Paceline Peach und Belgian Blue, was auch darauf anspielt, ne, die Namen spielen dann darauf an, was ist das denn für ein Rad? Dann soll man schnell im Rennen unterwegs sein, so, ne? Und so, ja, gibt's da schon immer, glaube ich, ein kleines Storytelling auch im Design und auch in der Namensgebung und so. Aber was wir bisher nicht gemacht haben, wofür Johannes jetzt gerade pusht so ein bisschen, ist sozusagen zum Beispiel am Anfang des Jahres einen Farbraum fürs Jahr festzulegen. Haben wir nie gemacht, aber vielleicht machen wir es mal jetzt und um dann auch, wenn man an dann Bekleidung und Accessoires denkt und so, um da irgendwie eine Konkurrenz nochmal über alles, was rausgeht, irgendwie hinzubekommen. Ja.
Ich glaube, wenn ich da noch eine Sache zu sagen darf, ich glaube, von außen wirkt das alles so sehr kalkuliert. Und am Ende ist es halt viel unser Geschmack und Max Geschmack vor allen Dingen und sein Durchblick, da auch die richtigen Sachen zu picken. Es ist schon oft vorgekommen, dass man sagen, ey, guck mal, das ist geil oder so, hast du das gesehen und dann zack, mal schnell was gemacht. Ah, ich habe hier was gemacht, geil, fetzt. Und man hat hier eigentlich auch sofort eine Peer Review, weil wir ziemlich like-minded auch sind, die meisten oder eigentlich alle, ne? Wir haben relativ ähnliche Sprache, was so, ich sag mal so, vielleicht Mode angeht oder, ne? Max ist natürlich viel tiefer drin im Design, aber eigentlich hat man auch sofort ein Feedback hier und meistens ist es spot on, also das so sofort, das die Resonanz ist sofort da hier und wir können uns deswegen auch alle gut mit den Produkten identifizieren und mit dem Look und Feel und das ist ganz wichtig in meiner
Sicht. Ihr habt jetzt schon zwei, dreimal die Kreissäge angesprochen oder Kreissäge RS angesprochen. Welche FahrerInnen habt ihr denn bei dem Rad konkret so im Kopf oder auch im Kopf gehabt, als ihr es entwickelt habt? Wer ist so die Zielgruppe für das Bike? Wen wollt ihr damit ansprechen?
Es war schon in erster Linie wollten wir uns selbst damit versorgen, mit einem schnellen Rad. Und über die Zeit hat sich da jetzt, glaube ich, eine Gruppe entwickelt, ne, die sehr urban geprägt ist, die aber auch ambitioniert auf jeden Fall ist, was den Sport angeht. Ne? Das sind halt nicht nur Radfahrer, sondern auch, sag ich mal, kann man sagen, Cross-Athleten oder was auch immer. Also es sind meistens Leute, die schon sportlich ambitioniert unterwegs sind. Vielleicht jetzt nicht immer mit einem Wettbewerbscharakter, aber schon einen Background haben und sich auch so als eher fitnessorientiert verstehen. Und dann auch sich ausdrucken wollen als Connoisseure, würde ich sagen.
Wobei ja die RS hat ja dann in über die Jahre, mein Gefühl dazu wäre, dass wir die RS dann schon eigentlich ganz schön doll für das Rennteam auch weiterentwickelt haben. Es gibt ja das Team Standard seit 2014, oder? Mhm,
14, ja. Schon über 10 Jahre.
Seit 2014. Das war am Anfang, waren das wirklich nur wir Mitarbeiter, Kollegen, die zusammen Rennen fahren gegangen sind. Total Hobby. Und hat sich aber ja jetzt vor 3 Jahren, also dieses spezifische Rad ist sehr mit diesem, ein Einsatzzweck im Kopf jetzt entwickelt, also weiterentwickelt.
So wie es jetzt dasteht.
Zum Beispiel. Genau. So wie es jetzt dasteht, haben wir halt einfach wirklich letztes Jahr oder als wir angefangen haben mit der Entwicklung gesagt, dass das Team braucht ein schnelleres Rad.
Und wie sieht dann so eine Weiterentwicklung aus? Also wenn ihr sagt, das alte Modell hatte dies, das neue S hat dann das. Also wo findet dann da die Weiterentwicklung statt? Was sind dann so Themen, die ihr euch dann anguckt?
Naja, ich meine, da gibt's die aerodynamischen Gesichtspunkte, ne, die wir dann schon zu einem gewissen Grad berücksichtigt haben diesmal. Ganz klar, das war der erste Punkt, weil auch durch das Team, ne, früher sind wir Rundstrecke gefahren, da ja, spielt Aerodynamik zwar auch eine Rolle, aber die war nicht vernachlässigbar, aber hatte schon, ja, war nicht der erste Gedanke. Mittlerweile fahren wir UCI-Rennen, also wirklich auch Straßenrennen und da geht es auch mal lange vorne raus vielleicht. Deswegen muss man da schon versuchen, was zu machen, was auch schneller ist, also Formen zu schaffen, die auch aerodynamisch was hergeben und dann zum Beispiel den Komfort berücksichtigt durch die Kompaktgeometrie, also das Sloping, indem man ein bisschen mehr Sattelstütze exponiert hat, um da mehr Komfort herzubekommen. Ja, dann die technischen Sachen, ne, die Tretlager, um die Steifigkeitswerte zu erhöhen und natürlich Gewicht spielt auch immer eine Rolle. Das sind im Prinzip die Hauptpunkte gewesen.
Über das Kieswerk habt ihr auch schon gesprochen. Da sind wir auch in einem sehr breiten Markt, im Gravelmarkt unterwegs. Aber wie schafft man es denn da mit eurem Gravelbike da noch ein klares Profil zu haben an der Stelle? Was sind da so die Essentials, auf die ihr da guckt beim Kieswerk?
Das Kieswerk ist ja nicht unser erstes Gravelrad. Es ist mittlerweile unser drittes wirkliches Gravel-Modell. Wir haben angefangen mit dem Erdgeschoss, was damals noch für den Cyclocross-Sport entwickelt wurde, ganz zu Anfang, in sehr kleiner Stückzahl, hat sich nie verkauft. Also es war wirklich der langsamste Seller, glaube ich, den wir je hatten, die 10 Stück damals. Und dann hat sich dann über die Jahre Gravel entwickelt und das Erdgeschoss wurde zu einem Gravelrad aufgrund des Werkstoffes Edelstahl mit der Reliability und der Langlebigkeit dann eher in Richtung Adventure Gravel gepusht. Dann kam auch das Team beziehungsweise die Rennthematik zum Tragen, als wir dann gesagt haben, ich brauche ein Fahrrad fürs Gravel-Rennen. Ne? Das fing dann an während der Pandemie. Dann schälte sich das so langsam raus. Gab es die ersten Gerüchte, dass die UCI da eine Rennserie startet und so. Und dann ist es ja auf einmal abgegangen. Und dann hatten wir da das Rad schon recht früh am Start als dezidiertes Gravel-Rennrad, wo damals der Gravel eher so nur noch in die Adventure-Richtung ging. Das war die Kettensäge. Das war im Prinzip das Pendant der Kreissäge, nur für den Gravel-Sport. Und die lief auch gut. Aber ist natürlich ein sehr nischiges Segment, der Gravel-Rennsport an sich. Und so war dann, ja, es ist auf einmal, dachten wir so, ey, das ist eigentlich das größte Segment, was es gerade so gibt, Gravel. Und wir finden nicht statt. Und eigentlich ist hier die Chance, mal was zu machen, damit wir auch, ich sag mal, so ein breiteres Publikum ansprechen können, vom Produkt her. Und das hat eigentlich total Spaß gemacht, weil man endlich auch ein Produkt hatte, was man seinen Geschwistern empfehlen kann und was ein bisschen so zur Demokratisierung von Standard beigetragen hat. Und das funktioniert unglaublich gut.
Welche Designentscheidungen prägen da das Fahrgefühl des Kieswerks am stärksten? Also wo guckt ihr da im Design drauf?
Das Fahrgefühl an sich wird ja natürlich schon in allererster Linie über die Geometrie immer gemacht. Ne? Was Max da sagte, die Winkel sind einfach entscheidend, wie sich so ein Rad im Prinzip eigentlich verhält. Und da ist es für uns immer ein sich annähern, ein probieren, so definieren, was man eigentlich haben will, also Laufruhe versus Agilität oder so. Ne? Da hat man natürlich so inzwischen auf jeden Fall seine Erfahrungen und kann da ganz gut ins Sampling, ins Prototyping und Testing dann gehen. Und ich glaube, so viele Runden haben wir auf der Geometrie vom Kieswerk gar nicht gedreht. Es war eigentlich ziemlich gleich sehr gut für uns, ne? Das ist ja auch immer dann so, was wir dann gut finden. Ne? Ja, und sonst sind das Fahrgefühl ist, glaube ich, viel dann im Endeffekt ja auch ein einfach eben ein Gefühl, was nicht unbedingt nur über das reine technische Verhalten oder die technischen Werte des Fahrrades kommt, sondern ja über das Lebensgefühl, was man damit verknüpft und dann eben vielleicht auch in unserem Fall oft ein bisschen über die Gestaltung und über die Aussage, die man eben damit macht, wo ordnet man sich ein, ne? Als Konsument sozusagen macht man ja mit allen Dingen, einer Kleidung, mit allem, was man konsumiert, macht man ja irgendwie auch ein Statement. Und ich denke immer, die Leute, die sich für einen Standard entscheiden, die entscheiden sich dafür ja aus einer wahnsinnigen Breite von Alternativen, weil es ist ja nun mal nicht, also wir werden ja in letzter Zeit weniger interessanterweise, aber früher wurden wir immer gefragt, was ist denn das Besondere an einem Standardfahrrad im Vergleich zu anderen Fahrrädern? Und dann, ja, bin ich immer darauf verfallen, irgendwie zu sagen, naja, was ist denn das Besondere an einem Mercedes im Vergleich zu einem BMW zum Beispiel oder so? Klar, das ist ein gutes Fahrrad, fährt, aber du triffst eben eine Entscheidung auf anderer Basis irgendwie auch noch.
Ich finde jetzt mit den Sachen, die ihr so erzählt habt, das wirkt bei euch, also nach außen hin, ziemlich kompromisslos. Also, dass ihr da so eure Linie habt, eurer Linie ziemlich treu bleibt, aber trotzdem, ja, kann ich mir vorstellen, zumindest, vielleicht sagt ihr auch gleich, nö, ist nicht, aber das dass es dann durchaus mal beim Radbau reale und vielleicht auch unvermeidbare Kompromisse gibt. Keine Ahnung, zum Beispiel Gewicht versus Haltbarkeit der Materialien. Wo müsst ihr auch mal sagen, nee, da müssen wir den Weg, den wir einschlagen wollen, auch mal verlassen?
Ja, auf jeden Fall. Das klingt jetzt vielleicht unsexy, aber wir wollen uns natürlich schon überlegen, wie kann man natürlich die Leute abholen, die auch Interesse an der Marke haben, aber vielleicht auch nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, super viel Geld auszugeben. Ne? Und dann muss man da zum Beispiel Kompromisse machen, was auch bestimmte Ausstattungsmerkmale antrifft und so weiter. Ich meine, das ist ja am Ende Produktmanagement, weil sonst hätten wir auch Rahmenbauer oder auch auf sehr kleinen Boutique-Level bleiben können mit super schönen Einzelanfertigungen. Aber die Kunst ist ja wirklich, ein schönes Produkt zu schaffen und das dann auch in einer bestimmten Stückzahl auf den Markt zu bringen. Ne? Das hört sich nicht attraktiv an, aber so ist es. Und ich glaube, das ist eigentlich eine schöne Sache, dass man sich überlegt, wie kann man die Version, die man hat, bestmöglich auch zu einem guten Preis anbieten. Und das sind die Kompromisse, um die wir eigentlich am meisten ringen hier intern dann am Ende. Ne? Weil wir sind natürlich alle Liebhaber. Ne? Wir lieben den Radsport. Wir haben unsere Lieblingsmarken, unsere Produkte, unsere Mechaniker. Wir haben die krassesten Räder. Und du möchtest es natürlich auch dem Kunden vermitteln, dass du auch so ein geiles Rad haben kannst. Aber es geht natürlich nicht in dieser mit den Stückzahlen und in dieser Art und Weise. Und das sind halt eigentlich die schwierigsten Kompromisse. Aber es macht auch Spaß zu sehen, wie kann man etwas umsetzen, wenn man im Prinzip eine Restriktion hat, wenn man Grenzen hat und da zusammen gucken, wie stellt man das Ding am Ende hin, sodass es dann in einem Online-Shop steht.
Auf der anderen Seite gehen wir schon auch wirklich weite Wege, um Kompromisse zu vermeiden. Die Kreissäge RS ist ja mit einer Scandium-Legierung, sind die Rohre gemacht. Vor gut zwei Jahren, ist unser Supply da versiegt. Die einfach wirklich die Aluminiumhütte, die das früher gemacht hat, hat es nicht mehr gemacht. Das Rohmaterial sozusagen, wirklich den Guss von einem Block sozusagen, einem Billet. Und dann sind wir aber, statt zu sagen, na gut, dann gibt es halt jetzt kein Scandium mehr, haben wir wirklich angefangen, mit Universitäten und alle möglichen Sachen zu sprechen, um irgendwo Scandium aufzutreiben. Ne? Und im Endeffekt ist es jetzt auch so, dass wir tatsächlich einfach wirklich dann so über relativ gewundene Wege wirklich unseren eigenen Supply dafür aufgebaut haben. Wir sind schon auch an vielen Stellen, versuchen wir Kompromisse zu vermeiden. Das ist auch einer von unseren, so wir haben unsere aufgeschriebenen Werte, ja, so woran wir uns orientieren, und ist auf jeden Fall auch einer. No cutting corners, ja. Also
da siehst du, daran denke ich gar nicht, weil es ist für mich so komplett selbstverständlich, ne? Dass wenn wir uns einigen auf ein bestimmtes Produkt, auf eine Beschaffenheit und uns committen, dann ist das auch nicht verhandelbar. In dem Sinne. Und die Scandium-Story, das bringt uns allen schlaflose Nächte, weil das hört ja nicht auf, ne? Also das ist jetzt, ne, gerade mit Trump und China und ne, die Zölle und so weiter. Und wer macht Rohre, wer kann es überhaupt? Und die Supply Chain weltweit, die ist so vernetzt, dass es wahrscheinlich nie aufhört, uns Kopfschmerzen zu bereiten. Aber wir sind committed, weil wir glauben dran und wir finden es geil.
Lass uns doch mal so ein bisschen nach vorne gucken. Welche technischen, aber auch gestalterischen Trends seht ihr denn so in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Also wie sieht das nächste RS zum Beispiel aus? Was sind da so die Themen, auf die ihr heute so gucken könnt oder auch schon erzählen wollt?
Also ganz spezifisch im Metallbereich ist natürlich additives Manufacturing, 3D-Druck ist natürlich ein Thema. Auch inzwischen echt, wird ja breit angewendet. Aber warum wir das interessant finden, ist, weil so ein bisschen die Next Frontier von Optimierung könnte sein, glaube ich, irgendwie auch dran. Ist noch sehr im Nebel der Zukunft, aber ist eben maximale Individualisierung für Marginal Gains sozusagen. Also Aerodynamik ist im Prinzip ausgespielt so ein bisschen. Und wo geht's nochmal, wo kann es nochmal hingehen, ist, dass im Prinzip eigentlich sozusagen wirklich, wenn du das ganz in die Zukunft denkst, gehst in eine Laservermessung, drückst auf den Knopf und dann wird dir dein Rahmen gedruckt sozusagen. Das ist natürlich so sehr Star Trek, aber deswegen ist das ein super interessantes Thema, ne? Individualisierung von Geometrien, von Größen wirklich auf dich angepasst und das wird durch 3D-Druck möglich. Und ganz anders als zum Beispiel natürlich im Carbon, wo du Formen machen musst für jeden Rahmen, für jede Rahmengröße. Und auch sonst ist es natürlich bei der Formgebung, bei der Aerodynamik, bei der Gewichtsoptimierung und so weiter, ist es auch interessant für Metall, 3D-Druck auf jeden Fall, auch für Aluminium. Und ja, das ist so ein großes Zukunftsthema, mit dem wir uns beschäftigen. Ansonsten, ja, glaube ich, ist jetzt auch gerade für uns so ein bisschen so ein Punkt erreicht, an dem wir sehr zufrieden sind mit dem Portfolio, was da steht und wo wir erstmal schauen. Man muss ja auch sagen, die letzten Jahre waren ja auch für die Fahrradindustrie echt schwierig. Auch für uns natürlich dadurch die riesige Rabattschlacht und der ganze externen Faktoren, Rezession und so weiter sind ja auch nicht hilfreich. Also für uns ist auch einfach gerade mal Füße stillhalten ein bisschen angesagt, aber gleichzeitig, genau, müssen wir natürlich losgehen. Es gibt ja auch, Entwicklungszyklen sind lang, gerade bei solchen Pionierthemen. Also wir starten jetzt da gerade in die Next Gen, ins Next Gen Projekt für die Kreissäge.
Ich würde sagen, generell ist Metall, glaube ich, wird ein Thema sein für die Zukunft. Was ich gar nicht glauben konnte in all der Zeit, wo wir jetzt natürlich auch gewachsen sind und in der Supply Chain immer tiefer und tiefer einsteigen, ist, dass das Interesse der Industrie an der Entwicklung von Metallen eigentlich gegen Null geht. Ne? Man hat so seine Trusted Legierung, aber so richtig eine Entwicklung da gibt es nicht. Ne? Und wir gucken in die Raumfahrt und da wird halt weiter geforscht, ne? Und in der Fahrradindustrie halt nicht. Und das ist schade zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich glaube, da ist auch großes Potenzial. Ne? Auch wenn wir gucken in Richtung Recyclability, also irgendwie Closed Loop in Production, so eine Sachen, da hat man natürlich, wenn man Sachen druckt, ne, eine viel größere Reinheit und kann dann natürlich auf jeden Fall ein super nachhaltiges Produkt am Ende hinstellen. Und dann sind da natürlich auch kleine Trends, die jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren in den Markt gedrückt werden, wo wir jetzt mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich denke da ganz explizit an 32 Zoll als neuen Laufradstandard im Offroad-Bereich. Das wird unmittelbar kommen in den nächsten ein, zwei Jahren und ist auf jeden Fall spannend zu sehen, weil das wird große Auswirkungen haben auf Fahrraddesign. In meiner Meinung nach. Wo wir auch noch keine Antwort auf die Fragestellung und die Probleme, die das mit sich bringt, haben. Und ich glaube auch noch keiner hat, aber alle wollen auf jeden Fall dabei sein. Und das wird wieder auf jeden Fall einer der Punkte sein, wo sich die Fahrradindustrie als Ganzes ja unbeliebt machen wird, meiner Meinung nach. Aber das ist ein Trend, der kommt schnell und der wird spannend sein.
Wie ändert sich der ästhetische Anspruch von FahrerInnen? Also wird die Ästhetik noch wichtiger werden an der Stelle oder wie seht ihr das Thema?
Noch wichtiger, weiß ich nicht. Hat sich ja unheimlich entwickelt in den letzten 20 Jahren und ich denke, das ist jetzt vielleicht schon auch so ein bisschen einfach so tief durchdrungen im Prinzip der Radsport von dieser Idee, dass Ästhetik eine große Rolle spielt. Wobei ich auch mich immer selber ermahne, dass man nicht so tut, als wäre das irgendwie erfunden worden, in den letzten 20 Jahren, seit man selber sozusagen irgendwie da dabei ist, sondern gab auch vorher Leute, die sich über Ästhetik auf dem Fahrrad Gedanken gemacht haben und es war halt nur vielleicht eine andere Ästhetik, aber im Prinzip wird es sich immer weiterentwickeln und es wird einfach dann anders aussehen, ne? Aber was schon passiert ist, glaube ich, ein bisschen mehr als früher, ist, dass eben, ja, Leute, die jetzt nicht mit Radsport per se eigentlich zu tun haben, aber die Fahrradfahren cool finden, auch natürlich über das ganze Gravel-Segment groß.
Man muss ja auch sagen, dass es mittlerweile ist halt ästhetisches Fahren, ist halt ein Markt. Also das war lange Zeit gar kein Markt, sondern nur eine individuelle Ausdrucksweise, ne? Oder eine Abgrenzung zum Mainstream im Fahrradbereich. Wenn ich zurückdenke an den Grund, warum wir angefangen haben, für den Radsport zu leben, war das die absolute Anti-Haltung. Ne? Das war unsere Möglichkeit, im Prinzip eine Antikultur zu leben. Das war das Uncoolste, was es gab, vor 20 Jahren Radfahrer zu sein, Radsportler. Ne? Ob da die Höhe der Dopingskandale, die Ästhetik war furchtbar. Das war im Prinzip dieser Massenauswurf an Carbon aus Asien, der diese Zeit natürlich geprägt hat. Und das war dann natürlich sehr einfach für uns durch Reduktion. Haben ja auch andere gemacht, zum Beispiel im Bereich Klamotten, Rafa damals, irgendwie die Ästhetik wiederzubeleben. Ne? Aber am Ende war es auch nur ein Rückgriff auf die 60er, 70er Jahre. Und ich glaube, das Glück, das wir hatten, ist, dass wir aufgewachsen sind in dieser Zeit, wo es echt richtig schlimm war mit der Ästhetik im Radsport und in der Consumer oder im Produktdesign, was den Outdoor-Bereich angeht. Aber wie Max schon sagt, es ändert sich. Ich meine, jetzt die nächste Generation, die findet es total heiß, was damals auf dem Markt war und zitiert diese ganzen Formen. Und so ist es im Prinzip ein Loop, der immer weitergeht.
Vielleicht zum Abschluss, ihr habt es schon mal angerissen, ich hätte es auch als Thema mitgebracht, aber vielleicht wollt ihr noch mal so ein paar Sätze über euer Racing-Team verlieren, was so dahinter hängt, was so die Aktivitäten sind und was da so vielleicht auch so die Idee dahinter ist, warum ihr das macht.
Ich versuche mich kurz zu halten, ist natürlich eine lange Geschichte, mittlerweile 10 Jahre und noch länger. Wie gesagt, es ist entstanden aus der Freude am Wettkampf innerhalb Standards, also der Belegschaft und der Community um Standard herum. Und wir waren einfach sehr beständig und natürlich auch durch die Ästhetik, die wir mitgebracht haben, auch nicht zu übersehen. Ich sag mal so, am Anfang verlacht und haben wir uns dann auch wirklich über die Zeit etabliert und richtig los ging es dann mit dem Team in der jetzigen Form, als uns die Junioren aus dem Landesverband in Brandenburg nach einem gemeinsamen Rennen, damals war glaube ich die Landesmeisterschaft, angesprochen haben, dass die ein cooles Team haben für nächstes Jahr und ganz gerne ja auch einen geilen Look fahren wollen und ein Gemeinschaftsgefühl dadurch etablieren wollen. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir die Jungs ausgestattet und am Ende des Jahres, als sie dann im Prinzip in die Elite aufgestiegen sind, gab es dann nichts bei uns regional, wo sie hinwechseln hätten können. Ne? Und so ist dann im Prinzip aus der Not oder aus dem Mangel an Optionen ist dann natürlich die Idee entstanden, den nächsten Schritt zu tun und denen im Prinzip eine Heimat zu geben. Ne? Das war super spontan damals, aber der Verband hatte Bock, der Brandenburger Verband. Und so sind wir dann mit denen zusammengekommen, ins Gespräch gekommen und dann hat sich vieles ergeben. Dann haben wir erstmal die Strukturen verstanden, die dahinter sind. Also das ist im Prinzip der Olympiastützpunkt in Cottbus, wo die Kids zur Schule gehen. Und der Schwerpunkt da ist die Bahn, also der Bahnradsport hat ja auch eine große Historie in Ostdeutschland. Und dann hat sich über die Zeit die Idee etabliert, wirklich daran mitzuarbeiten, dass die Jungs, die da zur Schule gehen und ihren olympischen Traum träumen, die da bestmöglich zu unterstützen. Und so ist das Team mit Brandenburg zusammen oder ist es jetzt in diese Form gekommen. Und das Ziel ganz klar ist, mindestens einer Jungs bei Los Angeles zu sehen. in den entsprechenden Disziplinen und machen gute Schritte dahin. Wir haben zwei deutsche Meister nächstes Jahr in unserem Team auf der Bahn. Einmal Punkte fahren und einmal in der Einerverfolgung. Und es macht unglaublich Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Es hält uns auch jung. Also auch auf jeden Fall, ich meine, die könnten ja mittlerweile unsere Söhne sein, mit denen regelmäßig in Kontakt zu stehen und auch die Begeisterung zu sehen für die Ästhetik, wo wir ja so viel von Ästhetik gesprochen haben, die wir ja natürlich auch, mit der wir auch mit unseren Partnern dazu beitragen, ne, mit MARP und Physik und wo es dann auch, wo die einfach auch geil aussehen, muss man mal so einfach beschreiben, wie es ist. Und dann durch die Geilheit kommt Performance.
Das, ich glaube, wir sagen, so heißt die Folge. Durch die Geilheit kommt Performance. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Geile Reise, die ihr da hinter euch habt schon. Und alles Gute für die Zukunft, nicht nur fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Ich verfolge euch sehr gerne. Und wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, komme ich sehr, sehr gerne nochmal bei euch vorbei, wenn ihr die Türen aufmacht. Aber bin ich sehr, sehr gerne am Start. Vielen, vielen Dank.
Ja, klar. Danke dir.
Ciao, Felix.
We are back. It was long overdue. Second wind, second season.
Yeah. Let's go.